Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Schönen guten Abend, vielen Dank.
Es waren ja ein paar aufregende Monate. Gerade du bist frisch gewählt zur Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Erstmal nochmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu.
Das ist sehr lieb, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Was bedeutet dir denn selbst diese Ernennung?
Also vor allen Dingen habe ich da natürlich größten Respekt vor. Ich kenne ja unsere Vorgänger und der Florian Gallenberger, mein Partner und Co. Präsident und Freund und ich haben uns das lange überlegt vorab und es war dann aber tatsächlich sehr schön. Wir haben uns dann zur Wahl gestellt, wurden gewählt und ich bin mir sicher, dass wir einiges zu tun haben, aber ich glaube, für mich persönlich werde ich sicherlich auch einiges lernen in den nächsten Monaten.
Du hattest ja ein sehr enges Verhältnis zu deinem Papa. Das hast du uns ja das letzte Mal auch schon so erzählt. Der ist leider 2019 verstorben, der sich selbst auch sehr für den Filmnachwuchs ja engagiert und eingesetzt hat. War das für dich vielleicht auch mit ein Grund, diese Aufgabe zu übernehmen?
Ja, tatsächlich war das, glaube ich, sogar der Hauptgrund. Also jetzt für mich ganz persönlich, als ich mich mit der Frage auseinandergesetzt habe, ob ich mich überhaupt traue, mich zur Wahl zu stellen, ja oder nein, habe ich eben sehr viel Tatsache an meinen Vater gedacht und auch daran, was ich mit ihm zusammen in seiner Schauspielschule erlebt habe und wie sehr mich das geprägt hat und dass es wirklich sehr, sehr schön wäre, einige der Dinge, die ich von ihm lernen konnte, eventuell auch in diese Arbeit und in dieses Amt mit einfließen zu lassen.
Und er wäre bestimmt auch sehr, sehr stolz auf dich.
Ja, das glaube ich auch.
Nimm uns mal so ein bisschen mit, welche Aufgaben hast du denn jetzt tatsächlich als Präsidentin und welche Ziele habt ihr euch gesetzt?
Es ist so, dass die Aufgabe liegt natürlich schon auch im Repräsentieren. Allerdings muss ich sagen, ist das Tolle, dass Florian Regisseur ist. Ich bin Schauspielerin, das heißt, wir sind auch einfach schon sehr lange alle beide Mitglieder der Deutschen Filmakademie. Wir kennen die Akademie, wir kennen aber vor allen Dingen unsere Kolleginnen und Kollegen und wissen deswegen auch, wo der Schuh im Moment drückt. Und unsere Branche, wie so viele andere, war einfach hart getroffen von der Pandemie und wir wollen alles daran setzen, sozusagen auch die Leute dazu zu bewegen, wieder mehr ins Kino zu gehen, einfach weil es so viele wunderbare Filme gibt, von denen man manchmal auch gar nicht genug mitbekommt. Und da werden wir uns jetzt sozusagen reinstürzen in diese große Aufgabe. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man alleine bewältigt. Ich glaube, dass das eine gemeinsame Anstrengung ist tatsächlich. Aber genau, ich freue mich auf das, was wir da vor uns haben.
Und vielleicht auch Film und Kino noch mehr in die Schulen zu bringen?
Genau, ich glaube, und das ist auch Florian ein großes Herzensanliegen und mir ja auch eben, das hatten wir ja gerade schon gesagt, durch die Arbeit mit den jungen Leuten in der Schule meines Vaters. Also ich glaube einfach, dass Film eine wunderbare Möglichkeit bietet, sich mit Vergangenem auseinanderzusetzen, Probleme aufzuzeigen. Klar, manchmal auch einfach nur zu unterhalten, das braucht der Mensch auch, das haben wir auch gesehen in den letzten 2, 2,5 Jahren. Aber ich glaube, dass man Film in den Schulen noch viel gezielter und einsetzen könnte. Und ich glaube, dass das den jungen Leuten sehr viel Spaß machen würde.
Vorletzte Woche ja die große Filmpreisverleihung hier bei uns in Berlin im Palais am Funkturm, übertragen vom RBB. Und da warst
ja, toll.
Du ja eben zum ersten Mal dort in dieser neuen Funktion auf der Bühne. Warst du da aufgeregt?
Da war ich sehr aufgeregt. Also wir waren beide sehr aufgeregt, aber irgendwie habe ich vorher auch gedacht, das sind ja doch eben unsere Kolleginnen und Kollegen und selbst falls irgendetwas schieflaufen sollte, man ist ja keine Maschine, kein automatisches Gerät oder so, selbst wenn irgendwas nicht ganz so laufen sollte, wie man sich das wünscht, habe ich irgendwie mich damit beruhigt, dass das eben ja irgendwie auch Kolleginnen, Kollegen und Freunde sind, die da vor einem sitzen und dass eigentlich gar nichts Schlimmes passieren kann.
Und danach war ja eine großartige Aftershow-Party bei sensationellem Wetter draußen im Palais am Funkturm. Ist das dann auch der Moment, wo du dann ein bisschen abschalten kannst, entspannen kannst oder bist du ständig dann auch in dieser Funktion tatsächlich?
Ich war danach wirklich sehr erleichtert, nachdem wir da auf der Bühne gestanden haben und die Mitglieder begrüßt haben. Ich war danach schon, als ich im Publikum saß, schon ziemlich erleichtert und konnte einfach den Abend genießen und war ja selber sehr aufgeregt und gespannt, wer die Preise und die Lolas an diesem Abend mit nach Hause nehmen würde. Und danach war es total schön, weil meine Schwiegereltern waren da und mein Mann war sowieso da. Und ich habe danach noch total schöne Begegnungen gehabt, wiederum mit Leuten, die mir schönes, positives Feedback gegeben haben zum gesamten Abend. Und das hat mich doch wirklich sehr gefreut. Ich bin absolut glücklich irgendwann in meinen Feierabend gegangen. Ja.
Wir sprechen natürlich über deinen neuen Film, der ansteht, aber wir wollen auch immer so ein bisschen den Menschen hinter der Rolle kennenlernen. Deshalb lass uns mal so ein bisschen in dein Leben eintauchen.
Okay.
Du bist in Bukarest geboren, 1983 dann nach Deutschland geflohen mit deinen Eltern und die haben dich mit Pepsi-Cola nach Deutschland gelotst.
Ja, also ich erinnere mich, mein Vater war sehr bekannter Schauspieler in Rumänien und war Vizeintendant vom Nationaltheater und war unter anderem auch sehr beliebt und bekam manchmal von Leuten, die zu Besuch kamen, manchmal waren auch sie, durften sie auf Tournee gehen, bekam er manchmal eben so Sachen, die man in Rumänien so nicht einfach mal so bekommen hat. Unter anderem eben eine kleine Cola-Flasche. Und ich weiß noch, dass wir irgendwann mal am Schwarzen Meer waren und ich erinnere mich, das war eben wie ein Wunder, diese Cola-Flasche und auch der Geschmack dazu. Und verrückterweise geht mir das ein bisschen bis heute so. Wenn ich einen Schluck Cola trinke, denke ich immer, ach, es ist irgendwie ein so besonderes Getränk. Ja, ja, und im Auto, also an diesen drei Fluchttagen und Nächten, die wir dann mit unserem Auto unterwegs waren, weiß ich nur, dass ich meine Mama irgendwann gefragt habe, wo wir eigentlich hinfahren. Und da hat sie gesagt, wir fahren dahin, wo du Cola trinken kannst, wann immer du willst.
So. Und zur Cola dann Currywurst? Hat sich das auch bis heute gehalten?
Ich liebe eine gute Currywurst, keine Frage. Es geht nichts über eine gute Currywurst.
Das haben wir gemeinsam. Mit oder ohne Darm?
Gerne mit.
Scharf oder nicht so scharf?
Ach, ganz normal. Und gerne mit Pommes rot-weiß dazu.
Und wo gibt es die beste in Berlin?
Natürlich am Kurfürstendamm.
Natürlich. Und dann Champagner dazu.
Auch nicht schlecht, ja.
Ihr seid also dann geflohen?
Meine Eltern hatten eine Freundin in West-Berlin und die wusste, dass wir kommen würden, wenn denn alles gut geht. Und die hat uns dann erstmal aufgenommen bei sich zu Hause.
Ihr kamt dann nach Berlin und da haben wir schon wieder was gemeinsam, denn du kamst aufs französische Gymnasium, da war ich auch.
Ja, wirklich?
Ja? Allerdings zu einer anderen Zeit. Also du kamst ein bisschen später als ich.
Das ist ja irre, ja, okay.
Und du hast noch...
Vielleicht ganz, hatten wir gleiche Lehrer?
Wir hatten wahrscheinlich sogar dieselben Lehrer, ja.
Wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja. Und weißt du, wer noch da war? Dominik Horwitz.
Der Dominik Horwitz und Christian Berkel.
Und Christian Berkel. Die beiden waren zusammen in einer Klasse und haben damals schon Schultheater gespielt, was ja großartig war am FG.
Ja, mit Christian habe ich mich da auch schon ein paar Mal drüber unterhalten.
Ja. Les Jours heureux haben die beiden gespielt und da haben wir alle schon gesagt, wir schwärmten natürlich für die beiden. In erster Linie für Christian, ja, der nämlich damals noch blonde Locken hatte. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ja. Und da haben wir alle damals schon gesagt, die werden Schauspieler. Wie war das bei dir? Warst du auch im Schultheater?
Ich war auch im Schultheater bei Madame Berger. Und wir, ich weiß sogar noch, ich habe einmal ein Theaterstück vorgeschlagen, was dann das letzte war, was wir gespielt haben. Das war von L'Orchestre, das Orchester von Jean Nanouille. Es war wunderbar. Und es gab, ich weiß nicht, den gab es ja vielleicht bei euch dann auch schon, den Else-Adrian-Preis.
Ja.
Das war so ein Preis für so einen Gedichtwettbewerb, ja, war das, wo man dann eben, und da habe ich einmal teilgenommen mit einer kurzen Ballade von Schiller, das war der Handschuh, und habe nichts gewonnen und war total traurig und dann habe ich mich 2 Jahre später nochmal getraut und habe, glaube ich, den 2. Platz gemacht oder so und da habe ich gedacht, oh, das war dann die Bürgschaft, glaube ich.
Wir hatten ja den Unterricht komplett in französischer Sprache, also eben auch Latein dann ins Französische übersetzen. Inwieweit hat dich das geprägt, diese Zeit?
Sie hat mich sehr geprägt und ich denke immer, also auch mein Freundeskreis heute sind alles meine Freunde aus dem französischen Gymnasium. Die waren zwar alle eine Klasse über mir und die habe ich leider auch relativ kurz erst kennengelernt, sozusagen bevor die dann kurz vor mir Abi und Baccalaureat gemacht haben. Aber das bedeutet mir so viel. Es sind ja jetzt einfach so viele Jahre vergangen auch und wenn wir zusammensitzen, sind einfach meine besten Freunde und wir waren alle Kinder des französischen Gymnasiums sozusagen. Meine Mutter hat ja selber Französisch unterrichtet und hat immer schon eine große Liebe gehabt zu Frankreich, zur französischen Kultur, zur französischen Sprache. Und ich natürlich auch. Ich war jetzt nicht das glücklichste Schulkind aller Zeiten, muss ich sagen, aber das hatte letztlich weniger mit der Schule zu tun. Es war einfach so, wie wir da zusammengewürfelt waren. Ich war in der A, alle Coolen waren in der B.
Nee, bei uns irgendwie waren alle Coolen immer in der A. Ach, also B war...
Ja, ohne Wort. Bei uns war es genau umgekehrt. Die A war so ein bisschen so, und die B war irgendwie, die waren alle toll. Aber rückblickend, ja, es war schon auch immer, ne, im Winter sind wir alle immer im Dunkeln zur Schule und im Dunkeln wieder raus aus der Schule. Es war eine gute Schule und ich bin total dankbar und ich habe natürlich, ich liebe das, dass wir so toll Französisch sprechen können und ich hätte natürlich nie gedacht, dass ich irgendwann mal später auch auf Französisch arbeiten würde. Ja.
Und mit Gérard Depardieu arbeiten
genau.
würdest.
Genau, und das wäre natürlich nie denkbar gewesen, wenn ich diese Schulbildung nicht erhalten hätte. Ja.
Von welchem Moment an wusstest du für dich, dass du Schauspielerin werden willst? Also du hast dein Papa natürlich schon erwähnt, großartiger Schauspieler, hat dann die Schauspielschule hier in Berlin gegründet, in Charlottenburg.
Ich glaube, ich bin nicht so eine selbstsichere Schauspielerin von Anfang an gewesen. Also ich habe immer gedacht, es hat mich Mut gekostet. Es war jetzt nicht so, dass ich schon so ein Gen in mir hatte, mich sofort irgendwo hinzustellen und mich zu präsentieren oder so. Das heißt, es hat mich immer Überwindung gekostet. Deswegen hatte ich auch Zweifel, ob denn das wirklich der richtige Beruf ist für mich.
Du hast ja mit 11 schon in deinem ersten Fernsehfilm gespielt.
Genau. Ach, das war wunderschön. Das war ein Abschlussfilm von einer Studentin der DFFB, Iva Schwarzhuber, und der hieß With Love, Rita. Und bis heute eine meiner besten Leistungen. Aber da habe ich schon gemerkt, wie schön es ist, am Drehort zu stehen. Das habe ich geliebt. Und meinen Vater habe ich eben immer in seinen Unterricht begleitet. Das war natürlich auch ganz besonders. Aber ich habe die einfach alle so bewundert. Und ich als ich angefangen habe, dann habe ich einen Fernsehfilm gemacht, der hieß Stella Stellaris. Dann kam Mensch Pia, diese ZDF-Serie.
Da warst du 16.
Da war ich 16. Ja. Ich wurde natürlich von meinen Mitschülern am französischen Gymnasium nun auch mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Und das waren eben alles so Sachen, die auch so ein bisschen zu so einer Unsicherheit bei mir geführt haben, ob das eben wirklich alles das Richtige für mich ist oder ob ich nicht vielleicht doch lieber Lehrerin werden wollen würde. Oder so.
Was natürlich schade gewesen wäre in diesem Fall.
Dankeschön. Das ist schön, dass Sie das sagen, ja. Und dann habe ich aber gemerkt, eben, dass Schauspieler auch sehr unterschiedlich sind. Es gibt eben die Schauspieler, die das brauchen und die das haben, die diese Kraft haben und die laut sind und die dadurch natürlich auch, ist natürlich letztlich auch ein Mittel, seine eigene Unsicherheit zu bekämpfen und zu sagen, ich bin da. Und es gibt aber durchaus eben auch Schauspieler, die so sind wie ich. Und das ist dann vielleicht immer eher eine etwas leisere oder vorsichtigere Herangehensweise. Aber ich habe das alles, was mit Theater und Kino und allem zu tun hatte, einfach immer so geliebt. Ich bin auch glücklich, dass ich mich so entschieden habe.
Der erste Film mit Depardieu war ja Napoleon.
Genau.
Dann hast du aber nochmal mit ihm gedreht.
Ja.
Und da war es dann auch für dich eine größere Rolle. Mhm. Wie ist das mit so einem Depardieu zu drehen? Also da hätte wahrscheinlich jeder vielleicht am Anfang erstmal die Angst, dass der einen komplett gegen die Wand spielt.
Ja, aber man sieht auch, finde ich, man sieht es sofort auch in seinen Augen, dass da natürlich auch eine unglaubliche Sensibilität sein muss.
Der hat so Kinderaugen.
Ja, ne? Er hat so eine ganz weiche, also ich finde, da blitzt so viel Weiches und Fragiles und so auch mit durch. Ja. Das ist ein wahnsinnig beeindruckender Mann. Allein schon die Körpergröße und seine ganze Erscheinung. Und er hat eher Schwierigkeiten, wenn er merkt, dass Leute immer gleich ängstlich reagieren. Ich glaube, das sind so Menschen, die so eine Kraft haben und auch Kraft über andere haben, dass sie es gewöhnt sind, dass die Leute immer so ein bisschen so, oh, jetzt kommt er gleich. Ja. Und wenn man so aber nicht ist, sondern ganz normal auf solche Menschen zugeht, das mögen die wahnsinnig gerne. Und das habe ich relativ schnell begriffen. Also bei Napoleon habe ich ihn eher aus der Ferne betrachtet und war einfach nur unendlich fasziniert, weil er einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler ist. Und bei Small World haben wir uns dann schon auch näher kennengelernt. Aber er hat dann auch, wir haben nicht unbedingt immer viel miteinander gesprochen in den Drehpausen, aber es gab so Momente, ich weiß noch, einmal lag er es hat mir auch sehr leid getan, er hat ja seinen Sohn verloren. Mhm. Ja, und es war, ich glaube, 2 oder 3 Jahre, bevor wir dann zusammen gedreht haben. Und das sind immer so Dinge, die spielen dann irgendwie auch in meinem Kopf und meinem Herzen eine Rolle, wenn ich dann so einen Menschen vor mir habe. Ja. Und es gab so eine Szene, weil er spielt einen Mann, der Alzheimer krank ist. Und es gab so eine Szene, wo er im Schnee liegt. Also er vergisst sich quasi in der Nacht und legt sich einfach auf den Boden in diesem eiskalten Park. Und
ganz berührender Film. Da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, ja, wenn ich daran denke. Ja,
ja. Also es war für mich auch, es war so unglaublich in Frankreich, eben am Set mit nur Franzosen, ja, nur französischen Schauspielern und französischen Regisseur. Da denkt man natürlich, natürlich auch manchmal, man muss sich kneifen, weil man gar nicht glauben kann, dass man sowas selber erleben darf. Ja. Aber mit ihm noch ganz kurz die Geschichte, dann lag er da eben im Schnee und das hat mich so berührt. Ja. Und irgendwie hat sich keiner so richtig um ihn gekümmert. Und dann bin ich hingegangen und habe ihm die Hand gehalten irgendwie. Und das war so unsere Art miteinander, so ein bisschen Vater-Tochter. Es war so unsere Art, auch ohne Worte miteinander umzugehen. Es war sehr schön.
So ein magischer Moment. Du hast ja in ganz vielen Filmen gespielt, also mit von Doris Dörri zum Beispiel. Dann hast du Bubi Scholz Story, Benno Fürmann war da an deiner Seite oder du an der Seite von Benno Fürmann, je nachdem, wie man sieht. Aber bekannt geworden eigentlich so für die breite Öffentlichkeit, denke ich, war doch die Rolle als Hitlers Sekretärin, der Untergang mit Bruno Ganz.
Ich weiß noch, wie ich zum Casting nach München eingeladen worden bin und habe mit der Birgit Mienichmeier damals schon zusammen gecastet und hatte den Oliver Hirschspiegel aber bei einer Geburtstagsfeier meiner damaligen Agentin kennengelernt. Hatte deswegen auch schon angefangen, das Buch von der Traudel Junge zu lesen und war voller, ich bin immer lieber realistisch und gehe immer lieber davon aus, dass es auf gar keinen Fall klappen wird. Aber in dem Falle stand ich da und dachte, es wäre einfach wirklich fantastisch, ja. Weil ich natürlich auch also alle Schauspieler, die da mitgespielt haben, die Corinna Harfouch, die Juliane Köhler, der Thomas Thieme, so unglaubliche Theaterschauspieler auch, aber eben der wunderbare Bruno Ganz, das habe ich mir dann schon sehr gewünscht, dass das klappt. Mhm. Und das war eine Arbeit, die mich natürlich wahnsinnig geprägt hat und bis heute auch, nachdem Bruno ja nun leider nicht mehr da ist, lief er auch nochmal, entweder kurz davor oder kurz danach, habe ich ihn auf jeden Fall das erste Mal seit langer Zeit gesehen. Es war einfach eine sehr, sehr bewegende Arbeit auf unterschiedlichen Leveln. Also das war sehr toll. Und es stimmt, ja, das war dann, der hatte natürlich mit dem lieben Bernd auch noch, der nun leider auch nicht mehr da ist, aber die hatten natürlich auch die Kraft, einen Film von einer solchen Reichweite zu machen, dass mir das auch sehr viele Türen im Nachhinein geöffnet hat, ja.
Ja, unter anderem die Tür von Francis Coppola, der dich dadurch entdeckt hat und dir tatsächlich einen Brief geschrieben hat, stimmt das?
Ja, das stimmt. Obwohl ich natürlich auch das muss ich sagen, ich habe das Stück Papier in den Händen gehalten, ich habe den natürlich noch zu Hause und habe gedacht, es könnte der echte Francis Ford Coppola sein, aber wer weiß, vielleicht ist es auch ein Rumäne, der so tut, als wäre Francis Ford Coppola oder sich so nennt oder irgendwas.
Oder versteckte Kamera.
Oder versteckte Kamera, weil er hat ja dann auch in Rumänien gearbeitet. Ja. Und der Kontakt oder der Grund, warum er mich so kontaktiert hat, war eben, ich hatte einen Film mit einem deutschen Regisseur, mit dem Didi Dankwart in Rumänien vorher gemacht, Offset hieß der. Und unser Produktionsbüro, was geschlossen wurde, wurde dann quasi von ihm übernommen. Und somit hatte er dann quasi einen privaten Kontakt zu mir und hat mich nicht über die Agentur kontaktiert, sondern privat. Und deswegen war ich mir eben auch nicht so sicher, ob er es denn nun tatsächlich ist oder nicht. Aber er war es dann, ja.
Und er hat dir eine Hauptrolle angeboten in Jugend ohne Jugend.
Mhm. Auch unglaublich, ne?
2007 heißt es, da hättest du eine Rolle abgelehnt für Operation Walküre, Stauffenberg-Attentat. Stimmt das?
Das stimmt, aber aus der Geschichte wurde natürlich was ganz anderes gemacht, als das, was die Geschichte war. Die Geschichte war klein und harmlos. Ich hätte sehr, sehr gerne in Walküre mitgespielt. Mhm. Ich hätte wahnsinnig gerne mal Tom Cruise kennengelernt.
Ich wollte nämlich gerade sagen, da muss man ja eine gewisse Größe haben, zu sagen, ach, danke, dass Sie fragen, aber nein, danke.
Es war eine sehr, sehr kleine Rolle. Also ich möchte jetzt nicht sagen Komparsenrolle, aber es war wirklich eine sehr kleine Rolle, wo es eigentlich kaum ein Spielmoment, ich habe gar nichts dagegen, ich gehe gerne auch für einen Drehtag an den Drehort. Es ist immer eine ganz besondere Erfahrung, ganz was anderes. Ich habe nur so wahnsinnig gerne trotzdem irgendeinen kleinen Moment, der mich auch reizt oder wo ich weiß, das ist einfach was, wo ich was mitmachen kann.
Selbst außer Tom Cruise.
Selbst wenn es nur 10 Sekunden sind. Ja. Ja, und das war eben auch wieder eine Sekretärin. Das war relativ kurz nach der Untergang. Und irgendwie fand ich das dann so ein bisschen, nachdem ich eben gerade Traudel Junge in der Untergang verkörpert hatte, kam mir das irgendwie komisch vor. Dann jetzt so kurz danach wieder eine Sekretärin zur gleichen Zeit und so. Das kam mir irgendwie nicht ganz richtig vor. Und das ist zwar immer komisch, sowas auch zu sagen, oder aber irgendwie war es einfach, da war nichts zum Spielen und nichts zum, und ich weiß auch nicht, ich glaube jetzt auch nicht, dass die haben einfach den Untergang gesehen und haben gedacht, ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht sogar Bruno gefragt haben. Also irgendwie, es war so ein bisschen, also es war auf jeden Fall nicht so, dass ich es nicht wahnsinnig gerne gemacht hätte, es war nur so, dass es irgendwie, glaube ich, im Nachhinein einfach klüger war, irgendwie nach der Untergang das nicht zu machen.
Was muss denn grundsätzlich eine Rolle haben, dass sie dich packt?
Das ist eine gute Frage, weil es passiert tatsächlich immer bei der ersten Lektüre, also es ist immer beim ersten Lesen, einer Rolle, einer Figur, einer Geschichte irgendwie so, dass es entweder Klick macht oder nicht Klick macht. Ich weiß es gar nicht so genau, weil ich mag eben auch, ich mag kleine Rollen, ich mag große Rollen, aber es gibt irgendwie immer so ein komisches Gefühl, was dann so ein Instinkt ist, der dann sagt irgendwie, ja doch, das passt zu mir, das ist gut. Oder nicht unbedingt, das passt zu mir, hat nichts damit zu tun, ob das so ähnlich, ob die Figur so ähnlich ist wie ich, aber es passt trotzdem, es muss irgendwie stimmen.
Bist du eher ein Bauch- oder eher ein Kopfmensch?
Ein absoluter Bauchmensch.
Ist das Glas eher halb voll oder eher halb leer?
Meistens.
War das immer schon so oder musstest du das erst lernen im Laufe der Zeit?
Doch, ich glaube irgendwie durch die Geschichte meiner Eltern und auch insgesamt durch die Erziehung meiner Eltern habe ich so eine Grunddankbarkeit gegenüber, also ich habe selten Dinge für selbstverständlich genommen, auch wenn wir jetzt so über, wenn ich das jetzt von dir so höre, so schön, wie du mich nochmal durch die Station meines Weges führst oder so, ich habe nie auch nur eine Sekunde gedacht, ach, ja, ist doch ganz klar oder so, ja, sondern ich habe immer gedacht, das war immer was irgendwie offensichtlich in mir drin ist, was ich nicht erlernen musste oder so. Und vielleicht mit dieser Dankbarkeit geht auch eher das halbvolle Glas einher, glaube ich.
Ja. Dein Mann ist auch Schauspieler, bekannter Schauspieler, Sam Riley. Ist das leichter vielleicht mit jemandem so glücklich zusammen zu sein, der einfach diesen Job auch besser versteht?
Ich glaube schon, obwohl ich wirklich sagen muss, irgendwas in mir hat sich am Anfang auch mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, weil ich eher eifersüchtiger Natur bin. Ich bin ein Skorpion. Ich weiß auch um meine Schwächen. Die habe ich zwar mittlerweile auch so besser in den Griff bekommen. Da habe ich auch ganz bewusst dran gearbeitet. Aber es war nun wirklich also eher meine Albtraumvorstellung, jemals mit einem
gut aussehenden Schauspieler, der oft unterwegs ist.
Ja.
Kann ich gut verstehen. Und ich bin Wassermann, aber das kann ich trotzdem gut verstehen.
Ja, aber Wassermann ist auch ein tolles Sternzeichen. Ja. Auch sehr faszinierend. Und da hat nämlich der Bauch war klar, aber da habe ich mich bewusst entschieden, auch mal kurz den Kopf einzuschalten in Nottingham und habe gedacht, also das bitte jetzt nicht, weil also der ist so jung und der sieht so unglaublich gut aus und ich habe den ja spielen sehen und habe gedacht, ich wusste in der Sekunde, ich bin in eine Probensituation gekommen, wo Sam dann live gesungen hat, einen Song von Joy Division und das war so besonders, dass ich meinen Vater, das habe ich noch nie vorher und auch nie nachher gemacht, ich habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, das ist ein unglaublicher Schauspieler, das ist ein unglaubliches Talent, dieser junge Engländer. Ja, also auf jeden Fall habe ich dann eben den Kopf eingeschaltet und habe gedacht, also das ist alles nichts für mich. Ich will nicht mit einem super coolen, wunderschönen, hochbegabten Engländer zusammen sein, den dann alle entdecken werden mit Control und wo alle schreien werden. Das ist ja unglaublich und genauso war es ja auch. Ja. Mhm. Also Control war zwar ein Independent-Film, aber hat ja unglaubliche Kreise gezogen und zwar in der ganzen Welt, weil die Joy Division Fans eben auch in der ganzen Welt vertreten sind. Und der Sam hat Sachen erlebt und ich mit ihm an seiner Seite, das war unglaublich. In New York stand er vor einem Kino, da stand irgendwie in New York draußen an der Leuchttafel Sam Riley is a revelation und das war alles auch wunderschön, aber auch nicht ganz so einfach damit umzugehen, wie viele Verehrerinnen er hatte, obwohl mir das ganz klar war, dass es genauso kommen würde. Ja. Ein Albtraum.
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber abgesehen Skorpion, du lebst ja ab dem 40. Lebensjahr, wenn ich das sagen darf, den Aszendenten und der schlägt ja dann mehr durch. Wenn das jetzt auch ein Skorpion ist.
Zum Glück nicht. Gott sei Dank ist es kein Skorpion. Es ist die Waage.
Da kommt der Skorpion dann wieder ein bisschen zur Ruhe.
Genau.
War das die berühmte Liebe auf den ersten Blick?
Ja. Und ich wusste natürlich vorher auch nicht, ob es die gibt. Also war mir jetzt nicht so sicher, gibt es sowas oder gibt es sowas nicht.
Und das weiß man auch erst in dem Moment, wo es passiert.
Ja. Und peng, ich kam und ich war nicht besonders gut gelaunt in dem Moment, weil die Produktion, also alle, die mitgewirkt haben an unserem Film Control, waren super. Aber die Produktion vorab war so ein bisschen, also immer hat man die angerufen und nach einem Termin gefragt. Die haben sich nie zurückgemeldet und dann, ich habe parallel in London gearbeitet und musste mit dem Auto irgendwie von London nach Nottingham und hatte irgendwie schon so und kam in Nottingham an und da war nichts und niemand. Und da stand ich mit meinem Rollkoffer und dachte, boah, also die sind echt der Hammer. Und da habe ich meine englische Agentin angerufen und habe gesagt, Ang Harriet, also entweder hier kommt einer in 5 Minuten oder ich sitze im nächsten Zug zurück und dann können die gucken, wer ihre Annick Honoré spielt. Aber dann habe ich da auch keine Lust mehr drauf. Bin mit meinem Rollkoffer, habe irgendwie 1000 so eine Stahltüren aufgedrückt, nirgendwo war irgendwer. Und plötzlich bei einer Tür saß Anton Corbijn mit Sam und den anderen drei tollen Schauspielern, der Band, ja, saßen und hatten eine Probe und Anton ist sofort aufgesprungen und hat mich umarmt. Das ist auch ein lustiger Moment, weil Sam immer gesagt hat, er war sofort eifersüchtig, ohne es sich erklären zu können. Und ich sah aber aus dem Augenwinkel, während ich Anton umarmt, ich sah, wie Sam der Erste war, der den Impuls gegeben hat, dass alle aufstehen, wenn ich komme. Ja, und da stand er dann und wirklich in der, also noch bevor unsere Hände sich zum ersten guten Tag berührt haben, habe ich gedacht, das ist, ich kann es nicht erklären, aber ich glaube, ich habe sowas Komisches gehabt in mir, wie das ist mein Mann. Ja. Hm.
Glaubst du an Zufälle?
Mm-mm. Du?
Nein. Jetzt bist du gleich mit zwei Filmen am Start. Liebesdings und zweiter Teil Alfons Zitterbacke. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Rollen. In Liebesdings spielst du eine eiskalte, kann man wirklich sagen, eiskalte Journalistin.
Ja.
Nimm uns kurz mal mit, erstmal in die Geschichte.
Ja, also in Liebesdings begleiten wir einen Star im wahrsten Sinne des Wortes, einen sehr bekannten deutschen Schauspieler, der von Elias Mbarek gespielt wird. Den begleiten wir und den lernen wir kennen, sozusagen in einem Moment seines Lebens, wo er des ganzen Showbiz auch ein wenig überdrüssig ist und vor allen Dingen müde ist. Und ich glaube, sich auch ein bisschen abgenutzt fühlt von rechts und links. Und genau in diesem Moment hat er einen Pressetag und begegnet eben einer Journalistin, die sich von ihm ein wenig angegriffen fühlt und sich dann daraufhin auch denkt, okay, jetzt reicht es mir, dich schnapp ich mir. Und dieses Verhalten dieser Journalistin führt dazu, dass sich dieser Star irgendwie auch wird verstecken müssen. Und er wird sich dann ausgerechnet in einem feministischen Theater verstecken. Und genau, das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung.
Und was hat dich gerade an dieser Rolle besonders gereizt?
Naja, also einiges möchte ich sagen. Also zum einen ist es so, dass Annika Decker, die Regisseurin und die Drehbuchautorin, eine sehr liebe Freundin von mir ist. Und wir kennen uns lange. Es war das zweite Mal, dass ich eine Figur, eine Rolle aus Annikas Feder spielen durfte. Und ich habe mich einfach total auf die Arbeit mit ihr gefreut. Und diese Figur, die ich spiele, diese nicht besonders angenehme Journalistin namens Bettina Bamberger, das ist einfach eine tolle Figur, eine tolle Antagonistin und ich hatte einfach große Lust, mit ihr zusammenzuarbeiten, aber ich hatte natürlich auch Lust, da sind alle Schauspieler gleich und alle Schauspielerinnen, ich hatte einfach auch natürlich große Lust, etwas zu spielen, was jetzt eher weiter weg ist von mir als zu nah dran.
Genau, das würde ich auch so sagen, dass man eigentlich von dir selbst einen ganz anderen Eindruck hat, aber siehst du vielleicht aus deiner Sicht trotzdem noch so ein Tick, wie viel Alexandra Maria steckt da in dieser Rolle? Vielleicht doch?
Ja, naja, also am liebsten würde ich natürlich sagen, auch überhaupt nicht, aber die Wahrheit ist natürlich, dass meine Freundin Annika mich schon sehr gut kennt und in allen möglichen Lebenslagen kennt und nicht nur an guten, glücklichen fröhlichen Tagen und Annika weiß, dass ich, wenn es sein muss, auch durchaus stark auftreten kann, so wie Bettina Bamberger im Film. Trotzdem hoffe ich, dass ich jetzt privat nicht allzu viel Ähnlichkeit mit ihr habe.
Ja, das hast du bei uns ja im Riverboard auch erzählt, dass du durchaus am Set auch mal sehr dominant auftreten kannst, wenn es dir um was geht.
Ja, so am Set oder im wahren Leben. Gestern saß ich mit meiner Familie im Taxi und der Taxifahrer war so unmöglich und ich habe gedacht, das steht einfach überhaupt in gar keinem Verhältnis, wie der sich gerade benimmt und da bin ich dann sehr direkt. Auch in solchen Momenten.
Schon ja. Berlinerin eben.
Genau.
Dafür sind wir bekannt und das ist auch gut so.
Ja, finde ich auch. Ja, genau.
Gerade war ja die große Premiere hier in Berlin. Wie ist das so für dich, wenn du dann den Film zum ersten Mal ja selbst auch auf so einer großen Leinwand und eben auch mit Publikum und dann noch mit dem Premierenpublikum siehst?
Ach, es war wirklich total schön. Einfach, ich finde, diese letzte Zeit, die lässt einen das jetzt noch viel mehr genießen, weil man einfach irgendwie auch ja gemerkt hat, so selbstverständlich, wie sich das immer angefühlt hat, ist es offensichtlich nicht, dass dieses Gefühl, sowas gemeinsam zu erleben, ist einfach was ganz Besonderes. Und natürlich auch diese Premiere und dann mit unserem wunderbaren Team und den tollen Kolleginnen und Kollegen, das einfach gemeinsam erleben zu können mit Publikum. Das hat sich sehr besonders angefühlt.
Kommen wir auf deinen zweiten Film, Alfons Zitterbacke, zweiter Teil. Und das wiederum ist nur eine völlig andere Rolle. Nimm uns auch da bitte mal kurz erstmal mit in die Geschichte.
Ja, also Alfons Zitterbacke ist ein ganz bezaubernder Junge, der so ein bisschen ein Pechvogel ist und auch ein kleiner Tollpatsch und deswegen leider immer wieder in Situationen gerät, die einem leid tun und manchmal auch sehr ungerecht erscheinen. Aber irgendwie fühlt er sich wie magisch oder ist er wie magisch angezogen von solchen Situationen. Und dieser Alfons Zitterbacke ist eben im Film Mein Sohn, dieses Mal schon zum zweiten Mal. Ich spiele die Luise Zitterbacke, die Mama. Und genau, und dieses Mal im zweiten Teil geht Alfons, ist er schon etwas älter geworden und geht jetzt mit seinen Freunden auf Klassenfahrt. Und auch da wird Alfons uns wieder auf seine ganz persönliche Reise der Fettnäpfchen mitnehmen, sozusagen. Ja.
Und du spielst ja gemeinsam mit deinem Mann.
Genau.
Hast du ja schon mal, aber es passiert nicht so oft. Wie ist das für dich, wenn ihr zusammen spielt?
Ja, also wir finden das herrlich. Wir lieben das sehr. Wir haben uns ja auch am Set kennengelernt bei der Arbeit und das ist absolut richtig. So oft spielen wir nicht zusammen, weil wir irgendwie beide auch wichtig finden, dass es passt. Also wir denken irgendwie beide auch so, dass es so Sachen gibt, die man als Pärchen jetzt nicht unbedingt spielen sollte. Ich glaube, es muss jetzt keiner, wenn man weiß, die beiden sind im wahren Leben ein Pärchen, gibt es nur so ganz bestimmte Geschichten, die man dann auch zusammen spielen sollte. Aber bei Luise Zitterbacke und ihrem neuen englischen Freund Jack hat es sehr gut gepasst. Es ist eben Komödie und wir lieben es beide, Komödie zu spielen und wir fanden das herrlich, diese Tage zusammen zu erleben.
Alfons Zitterbacke und Liebesdings jetzt zu erleben im Kino. Ja, die Schulferien haben gerade begonnen. Wie sieht es aus mit Urlaub bei euch?
Ich hoffe wirklich sehr. Wir haben keinen ewig langen Urlaub geplant, aber eine kleine, schöne gemeinsame Woche. Und ich hoffe sehr, dass uns da der Flughafen beziehungsweise die Flüge und so keinen Strich durch die Rechnung machen werden. Aber wir sind auch für diesen Fall vorbereitet. Dann machen wir einfach Urlaub zu Hause. Das geht auch im schlimmsten Falle. Im Notfall sozusagen.
Ja, ich meine, Berlin im Sommer, es gibt kaum was Schöneres, jetzt mal ehrlich gesagt.
Ich wollte gerade sagen, also nee, wir lieben ja unser Zuhause auch sehr. Und ja, genau, Berlin ist einfach in jeder Hinsicht. Aber es stimmt, also der Sommer, wir haben viele Möglichkeiten, ne, in Berlin und das ist schon schön.
Wie sieht denn jetzt das restliche Jahr noch für dich aus? Gibt es schon spruchreife Dreharbeiten? Wo und wann können wir dich noch sehen?
Spruchreif leider noch nicht, aber es sieht jetzt im Moment nicht so aus, als würde die zweite Jahreshälfte deutlich ruhiger oder langweiliger werden als die erste. Und da freue ich mich auch schon drauf. Also da sind tolle Sachen. Ich freue mich aber vor allen Dingen auch, mich jetzt diesem neuen Amt natürlich auch noch mehr zu widmen und zu gucken, was da alles auf uns zukommt.
Da werden wir sicherlich auch noch häufiger hier miteinander darüber sprechen. Würde mich sehr freuen.
Das wäre schön. Ja, ich auch.
Alexandra Maria Lara, danke, dass du hier warst. Weiter viel Erfolg und
ganz
erstmal schöne Sommerferien.
Danke, ebenso. Vielen Dank.